ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Genau, also wenn Sie da sich lautstark oder ähnliches äußern, wäre es gut zu sagen, wer Sie sind und in welcher Mission Sie unterwegs sind.
Das lautstark äußern ist eine gute Idee. Die schönste Art, sich lautstark zu äußern, ist natürlich immer Applaus. Ich weiß nicht, ob Sie das können.
Ja, das ist wunderbar. Wir haben ein tolles Publikum. Das war bisher vor uns. Wäre natürlich auch toll, wenn Sie uns zu Beginn der Sendung gleich so einen herzlichen Empfang bereiten würden. Das würde uns sehr helfen und gibt einmal einen guten Flow in die Show.
Und natürlich sind auch Unmutsäußerungen erlaubt. Das ist nur die Frage, welche Art. Also so ein Nee oder fände ich okay. Eier werfen finde ich jetzt nicht so schön, vor allem, falls sie auch nicht nach Andrea Berg ist.
Das ist oder das nicht kontrolliert aus dem Namen Einlass?
Keine Ahnung, sind Sie auf Eier?
Andrea Vanname und Sascha Hingst am 18. Februar in der Live-Sendung oder vor der Live-Sendung in dem Fall, RBB24, ihre Wahl, der Kandidatencheck. Und nein, niemand wurde auf Eier kontrolliert, auch nicht auf eine mögliche politische Präferenz. Ich fand auch die Klatschlust des Publikums im Verlauf der Sendung relativ gut verteilt. Ja, die eine oder andere Partei wurde etwas weniger beklatscht. Der Begrüßungsbeifall für die 7 verschiedenen politischen Parteienvertreter lag zwischen 3,5 und 7 Sekunden. Aber ich werde in dieser Sendung so kurz vor der Bundestagswahl nicht die Parteien und ihre Klaköre thematisieren, sondern das Making-of einer solchen Vorwahlsendung. Am Ende dann noch die fälligen Podcast-Tipps am letzten Samstag des Monats, in dem Fall Februar. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ja. Vielen herzlichen Dank an alle unsere 7 Spitzenkandidaten. Es gab Überraschendes, es gab leidenschaftliche Diskussionen. Ich hoffe, wir konnten etwas Input geben für all die, die noch nicht entschieden sind, wo sie am Sonntag ihr Kreuz machen. Hauptsache, sie gehen wählen. Denken Sie nochmal in Ruhe drüber nach, machen Sie ihr Kreuz an der richtigen Stelle.
Ja, herzlichen Dank Ihnen 7 fürs Mitdiskutieren. Ich nehme mir mit, irgendjemand sagte gerade so schön, es sei schön auch mal zuzuhören und anzuerkennen, dass jemand anders auch Recht haben könnte. Das haben Sie heute sehr gut gemacht. Ich fand, das war eine sehr zivilisierte Runde. Vielen herzlichen Dank für diese schöne Diskussion. Ihnen hier im Raum herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihnen zu Hause natürlich fürs Zuschauen. Und ja, Sonntag machen Sie Ihr Kreuzchen. Bis
dann. Bis dann. Tschüss, schönen Abend.
So, vielleicht haben Sie es ja gestoppt. Das war der Schlussbeifall der Sendung RBB24, Ihre Wahl. Der Kandidatencheck vom 18. Februar 2025. In echt waren das 20 Sekunden. Ich saß im Publikum, habe mitgestoppt. In der Mediathek sind 17 Sekunden davon erhalten. Sie erinnern sich, in der einen oder anderen Vorwahlsendung des deutschen Fernsehens war das Publikum hörbar stärker für ein politisches Lager begeistert, klatschenderweise, und schwieg auch sehr hörbar bei einem anderen politischen Lager. Mutmaßungen waberten durch die Social-Media-Öffentlichkeit. Hier würde einseitig politisch interessiertes Publikum bewusst eingeladen, um durch die Fernsehsendung eine politische Kraft zu unterstützen. Ob das eher Sorglosigkeit beim Einladen war oder perfide Manipulation, sei mal jetzt wirklich dahingestellt. An den Reaktionen hat man ja dann gemerkt, dass man nicht so einfach das Fernsehpublikum manipulieren kann, wenn man es denn wirklich wollen würde. Aber wie war das nun diese Woche beim Rundfunk Berlin-Brandenburg? Ich machte den zufälligen Publikumscheck. Einige Angesprochene wollten nicht mit mir reden. Sie waren teilweise vom technischen Personal der Fernsehsendung. Das war äußerlich nicht sofort erkennbar gewesen für mich. Andere waren tatsächlich von politischen Parteien mitgebracht worden. Das war möglich, aber es gab natürlich auch den Ticketverkauf. Und dann traf ich als erstes eine Zuschauerin, die sagte, sie hätte sich gar nicht beworben über den Online-Ticketverkauf, sondern...
Na, einfach gewartet und gehofft, dass einer nicht kommt.
Was wollten Sie denn hier anders erfahren als vom Fernseher?
Live ist einfach live, das ist einfach so. Man kann es besser aufnehmen, muss ich mal sagen. Also mir geht es jedenfalls so, als wie vorm Fernseher.
Und wie fanden Sie das Format? Das war ja ziemlich getaktet, sehr konzentriert, kaum Luft zum Atmen.
Ja, ich meine, auch schlagfertig mussten ja die Kandidaten auch sein. Ne? Mhm. Ich meine, Thema Renten und vor allen Dingen Kinder, gäbe es noch so viele Dinge, die noch hätten gesagt werden müssen, die auch wichtig sind. Es ist Tatsache so, momentan dreht sich alles nur um Migration. Das ist wirklich Tatsache. Es ist manchmal ein bisschen viel zu viel. Und andere Themen bleiben auf der Strecke dann, nicht? Aber wie will man das alles 2 Stunden unterkriegen, nicht?
Aber sind Sie jetzt mit einer anderen Meinung hergekommen, als Sie jetzt gehen?
Nee, das nicht. Das kann ich nicht sagen.
Dankeschön für Ihre Meinung.
Ich habe schon gewählt.
Mein Name ist Jörg Wagner, ich bin vom Radio 1 Medienmagazin, vom hiesigen RBB und wollte mal wissen, was war anders für Sie als vom heimatlichen Fernseher heute?
Ja, also ist erstmal natürlich cool, wenn man die Kandidaten direkt sieht, dass man mit denen auch direkt in Austausch gehen kann. Man war ja ganz dicht dran und ich finde, war super moderiert. Mir ging es manchmal ein bisschen zu einseitig. Also man hat es auch am Publikum gemerkt, Sie sind ja Medienmagazin. Da ist Ihnen das wahrscheinlich aufgefallen, dass das Publikum auch relativ stark links ausgerichtet war, merkt man, finde ich. Und aber ansonsten hat mir gut gefallen, Moderation war super. Sascha Hingst hatte, finde ich, sehr gut gemacht. Ja, und anders als zu Hause ist, man sieht halt auch so ein bisschen die Stimmung direkt. Ja? Zu Hause hat man ja die Stimmung nicht. Hier sieht man ja auch, wie die Leute reagieren. Man hört ja nicht nur klatschen, sondern man sieht auch, wie die Leute gucken, wie sie vielleicht auch das Gesicht verziehen. Na, haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt, als Frau von Storch gesprochen hat, haben mir ganz viele ihr Gesicht verzogen. Wenn die Kollegen sich da vorne gestritten haben, dann hat man das schon relativ stark auch gemerkt an den körperlichen Reaktionen der Leute.
Genau. Und Sie meinen tatsächlich, dass hier das Publikumsgleichgewicht nicht stimmt?
Ich sage nicht, dass das Gleichgewicht nicht stimmt. Ich sage nur, dass es sehr, sehr eindeutig war von den Reaktionen. Ja, das kann natürlich, also ich sage nicht, also, ne, also man
kann
hat
ja das Wahlverhältnis am Sonntag sein.
Das könnte man vielleicht so vermuten, ja, aber ist halt auch ein Berliner Location, deshalb macht es schon Sinn. Ich sage ja auch nur, vielleicht kann man davon auch ablesen, wer sich für politische Themen interessiert im Moment. Das ist ein sehr junges, relativ junges Publikum, finde ich. Also waren viele junge Menschen da und da sieht man ja auch, wer sich dafür vielleicht gerade mehr interessiert.
Wäre die Alternative überhaupt kein Publikum zuzulassen?
Nee, gar nicht. Also ich finde das super. Ich finde auch gut, dass man so eine, ist ja auch für die Kandidaten wichtig, dass sie eine Reaktion bekommen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass, klingt vielleicht erstmal im ersten Moment blöd, aber es ist auch wichtig, dass die eigenen, in Anführungsstrichen, eigenen Leute da sind, dass die Kandidaten merken, okay, da ist eine Resonanz. Und ob es jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger klatschen ist, ist dabei gar nicht so wichtig, sondern es geht ja darum, dass da jemand da ist, der mich unterstützt. Und wenn sie dann in einem leeren Studio stehen, das hat man bei den Quadrellen gesehen oder bei den Duellen gesehen im Fernsehen, von einem leeren oder in einem leeren Studio, da merkt man schon manchmal, dass da gar nicht so, da entsteht keine Emotion. Ne?
Gut, das ist die Quadratur des Kreises, okay. Nehme ich mal an, die man hier zu absolvieren hatte. Vielen Dank für Ihre Meinung.
Gerne.
Jörg Wagner vom Radio 1 Medienmagazin. Was war für Sie anders als vom Fernseher zu Hause?
Also in jedem Fall würde ich sagen, die Nähe, dass man auch das Gesamtbild hat, also dass man nicht einen Ausschnitt bekommt, den jemand anders für einen entscheidet, sondern dass ich mir selber mein Bild machen kann, wo ich hingucken will. Und auch vielleicht eine spannende Szene da rechts irgendwie beobachte oder ein Lachen links. Und dass man wirklich ein bisschen näher dran ist als vorm Fernseher.
War das die Absicht, als Sie hier sich beworben haben, dabei zu sein?
Auf jeden Fall, ja, ich liebe einfach Live-Formate, weil das Menschliche mehr rüberkommt als im Fernsehen, muss ich schon sagen. Also die Reaktionen und sicherlich auch das Zusammenspiel mit dem Publikum. Man sitzt so mittendrin und kriegt die Stimmung so hautnah mit. Auch wenn sich gestritten wird, ist es lauter, als wenn man das im Fernsehen sieht, wo man zum Teil dann gar nichts mehr versteht, kriegt man hier dann doch mehr mit.
Ich nehme Ihre Antwort, dass Sie öfter bei Live-Sachen dabei sind?
Nicht so oft, wie ich gerne würde, aber ich versuche es, ja.
Wie haben Sie Karten bekommen hier? Wie lief das ab? War das komplikationslos?
Das hat eine Freundin organisiert. Also von daher habe ich mich zum Glück dranhängen dürfen. Und,
ist das die Freundin da?
Nein. Nee.
Aber ich kann Sie auch gerne mal fragen, wie für Sie der Unterschied war zwischen dem, was man am Fernseher zu Hause erlebt und
was Sie jetzt hier mitnehmen.
Ich würde meiner Vorrednerin da einmal zustimmen, aber ich finde, dadurch wird Politik auch etwas erlebbarer, weil man einfach die Menschen sieht, die da was sagen und sie hautnah vor sich sieht und nicht immer nur über eine Distanz, und dadurch wirkt es teils realer.
Hat man Ihre politische Präferenz abgefragt, als man Sie hier zuließ als Publikum?
Da ich auch nur über eine Freundin hier mit hingekommen bin, kann ich das nicht so beantworten.
Nee, aber man hat Sie nicht persönlich jetzt am Einlass gefragt, wo machen Sie das Kreuz? Und nee. Aber nochmal vielleicht zurück, diese Sendung sollte ja die politische Meinungsbildung fördern. Kandidatencheck, sind Sie jetzt klüger anschließend?
Ich fand es insbesondere durch die unterschiedlichen Formate, die in der Sendung eingebracht wurden, sehr kurzweilig. Und dadurch würde ich sagen, wurden manche Positionen sehr viel deutlicher. In der Hinsicht würde ich sagen, man kann sich politisch durchaus hier weiterbilden und man ist etwas klüger als vorher. Mhm. Man muss Meinungsbildung aber auch von sich aus zulassen und offen sein.
Aber Sie sind gefestigt gekommen und gehen aber gefestigt wieder zurück, nehme ich an, ne?
Ja.
Dankeschön.
Gleich die Perspektive des Redaktions- und Moderationsteams. Das Radio 1 Medienmagazin. Immer noch zum Thema Kandidatencheck. Seitenwechsel aber jetzt, kurz nach der RBB-Live-Sendung im Studio 14. Der RBB-Dachlounge konnte ich mit dem Moderationsteam Andrea Vername und Sascha Hingst und mit dem redaktionellen Leiter der politischen Talkformate im RBB-Fernsehen sprechen, Thomas Baumann, und fragte Letzteren, wie denn das Einladen des Publikums lief.
Das lief gut ab. Die Agentur Ticket Service liefert aus unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten Menschen, unterschiedlichen Bildungsgrad, unterschiedliches Einkommen. Aber das weiß man nur, was die schulische Bildung angeht. Ansonsten fragen wir nicht danach, wen wir einladen. Es gibt keine Gesinnungsschnüffelei.
Das hat man auch heute relativ gut gemerkt. Applaus gab es aus unterschiedlichen Richtungen, mal da stärker, mal ein bisschen weniger. Wie war das für Sie, mit Publikum zu moderieren, Andrea und Sascha? Was ist der Reiz mit Publikum?
Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Es ist viel lebendiger. Man spürt natürlich auch die Reaktionen des Publikums. Das Ganze befeuert natürlich aber auch gleichzeitig die Kandidaten, die natürlich mit einer ganz anderen Leidenschaft und Intensität dabei sind, als wenn sie im Studio stehen würden und sie dann halt auch gleich konfrontiert werden. Und das fand ich wirklich auch eine gute Konstruktion in dieser Sendung, dass wir Protagonisten hier hatten, die wir in Einspielern besucht haben und deren Probleme und Situationen geschildert haben, dann darüber diskutiert haben, um sie am Ende hier dann nochmal direkt live auch dazu befragen zu können, wie sie jetzt damit umgegangen sind, ob sie das zufriedenstellt oder wie sich das weiter für sie entwickelt. Das fand ich wirklich eine gute Idee.
Sascha, Sie haben am Anfang zusammen mit Ihrer Partnerin Andrea schon das Publikum aber ein bisschen eingestimmt auf diese Fernsehsituation und haben gesagt, also ein paar Regeln erklärt. Nun haben Sie ja die Diskussion mitbekommen in anderen Sendungen. Gab es da irgendwie so eine Schlagseite? Hat das die Auswahl oder die Regie, die Dramaturgie etwas beeinflusst?
Also mir ist immer wichtig, dass wir eine zivilisierte Situation haben, dass die Leute fair und freundlich miteinander umgehen. Sich zu kritisieren ist das eine, sich zu beleidigen ist was anderes. Das gilt sowohl für die Mitdiskutanten als eben auch für das Publikum. Und ich habe schon Sendungen moderiert, wo es sehr, sehr einseitig war und trotzdem höflich blieb. Ich habe aber auch Sendungen erlebt, wo es komplett unhöflich und unschön war. Und wenn es so wie heute abläuft, dass wir ein sehr gemischtes Publikum haben, das gleichzeitig in der auch bereit ist, sozusagen gegenseitig zuzuhören, sich nicht niederzubrüllen, dann ist das für mich der Idealzustand, weil das ist eine vernünftige, pluralistische Diskussion, wie sie eine Demokratie braucht.
Sie haben 105 Minuten eng getaktetes Programm gehabt. Das wirkte für mich so, als wüssten einerseits die Kandidaten, war ja ein Kandidatencheck, schon etwas von ihren Fragen, weil das sehr konzentriert geantwortet wurde. Ist da mein Eindruck falsch?
Nee, ja, ist tatsächlich falsch. Also das Einzige, was die wussten, war die Schlussrunde, weil darauf hat man sie vorbereitet. Aber alles andere war, also nicht mal die Themen waren klar. Also insofern, ich war auch ganz beeindruckt, wie die es geschafft haben, bei den kurzen Sachen zu antworten.
Ja, das finde ich auch, weil da will ja jeder ganz viel loswerden und Sachen reinbringen, weil er eben nicht weiß, was noch alles kommt, um da schon mal so seine Punkte zu machen. Aber ich finde, ich habe auch gemerkt, dass durch die Einspieler und dadurch, dass die Menschen auch hier wirklich dann live noch im Studio waren, die diese Situation so betrifft, der Busfahrer Herr Spiegel oder auch der Eritreer, der hier eine Meisterausbildung macht. Und das hat auch für eine besondere Stimmung gesorgt und auch wirklich dafür gesorgt, dass man die Tragweite der Entscheidung und der Problemlösung begreift und auch für so ein, auch im Publikum für bewegende Momente gesorgt, finde ich. So ein bisschen empfunden.
Man kann schon davon ausgehen, Sie sind ein eingespieltes Team, ich weiß, aber dass
wir
Sie da
das
sehr.
Erste Mal miteinander moderiert.
Unsere erste gemeinsame Sendung.
Ja. Ach, ehrlich. Ja. Ja. Es wirkte so, als wären Sie sozusagen, ich will nicht sagen verheiratet, aber dass Sie spüren,
also
wann.
Das darf
das
man nirgendwo lesen
dementieren.
Oder hören, ja, weil ja. Sonst kriege ich Ärger mit meiner Frau. Wir kennen uns schon lange.
So was ich damit meine, ist, es war wie aus einem Guss. Es war Ping-Pong und keiner ist überbewertet eitel in den Vordergrund getreten, sondern es war eine ausgewogene Moderation, wo jeder mal die Führung übernommen hat und der andere zurückgesteckt ist, so als hätte das irgendwo in einem Drehbuch gestanden. Ich bin wirklich beeindruckt.
Danke, hat funktioniert.
Das größte Kompliment.
Ja. Aber auch das zeigt doch, wir hören und zuhören, respektieren und einen guten Umgang miteinander. Und wir haben natürlich Augenkontakt gehabt und uns immer gesagt, wer macht weiter, du, ich, wer will und so. Und das hat wunderbar funktioniert. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Wir machen beide, ich weiß gar nicht, wie lange bei dir, wahrscheinlich auch so lange wie ich. Meine, wir machen beide 30 Jahre Fernsehen sozusagen. Und da ist so ein Punkt erreicht, ich muss jetzt mir hier nichts beweisen. Das muss Andrea auch nicht. Wir haben genug Fernsehen gemacht. Mhm. Und dann, glaube ich, ist das viel schöner so, als wenn man sich versucht, in den Vordergrund zu drängen und die ganze Zeit darum kämpft, Redezeit zu kriegen.
Genau,
worauf der RBB aus meiner Sicht stolz sein kann, ist, dass er für Vorwahlberichterstattung zwei Formate hat, nämlich das von heute und auch das von Volker Wiebrecht von den letzten beiden Wochen, ihr Plan für Deutschland, das ein ganz anderes Format ist, wo eine Figur 20 Minuten lang befragt wird und reden kann, was sonst nicht möglich ist im Fernsehen. Und die Form, die wir heute erlebt haben, die ist auch einmalig. Und wir haben gleich zwei Formate für Vorwahlberichterstattung, die sich wirklich bewährt haben und die beim Publikum sehr gut ankommen. Und das hat man ja nicht alle Tage.
Ein kleiner Wermutstropfen ist der Punkt, den der Grüne hatte, der aus dem Wirtschaftsministerium.
Herr Kellner, genau.
Der sagte, Klima sei zu kurz gekommen. Hat er nicht damit einen Punkt, Herr Baumann?
Ja. Das stimmt, aber irgendwo musst du versuchen, die Situation darzustellen. Und wir haben Frau Baerbock natürlich genau diese Frage auch gestellt im Einzelgespräch, ihr Plan für Deutschland. Das heißt also, in der gesamten Vorwahlberichterstattung hat das Thema Klimaschutz schon eine Rolle gespielt. Aber es stimmt, ihre Beobachtung, sie war aufs große Ganze gesehen ein wenig unterbelichtet. Aber das kriegst du schlechthin, alle Themen, die relevant sind, im gleichen Umfang darzustellen.
Also nächstes Mal 120 Minuten?
Von mir aus sehr gerne, aber das ist natürlich wirklich so, das ist auch immer eine subjektive Situation. Viele interessiert auch, was ist mit Rente, mit zukünftiger Rentenentwicklung. Bildung haben wir natürlich ja in der Grundschule gehabt, aber auch nur im Zusammenhang mit den Zuwanderungskriterien. Aber auch da gibt es natürlich viele Dinge, die man besprechen müsste und die viele Menschen bewegen.
Wir vergessen ja auch immer alle sehr schnell. Ne? Wir hatten ja vor 3 Jahren eine Bundestagswahl und vor 7 Jahren eine Bundestagswahl. Und wir machen es ja jedes Mal so, dass wir sagen, es gibt Umfragen, die sagen uns, was sagen die Leute, sind die dringendsten Probleme. Und die greifen wir uns raus. Vor 3 Jahren, da war das Klimaschutz, Klimaschutz und Klimaschutz und dann kam noch Klimaschutz. Diesmal ist es anders, aber das legen ja nicht wir fest. Ja, jetzt kann man immer sagen, wenn die Medien viel über irgendwas berichten, dann beeinflussen sie möglicherweise die Zuschauer in dieser Wahrnehmung. Kann sein, aber für die Auswahl so einer Sendung gehen wir ganz strikt danach, was sagen uns die Leute, was ihre drängendsten Probleme sind. Und alle Umfragen sagen uns, das ist halt momentan nicht der Klimaschutz.
Waren Sie persönlich überrascht in diesem Gespräch oder ist das eingetroffen, was Sie selber sich voraus empathisch gedacht haben, wie die Sendung heute abläuft?
Ich war überrascht, dass es wirklich so diszipliniert zuging und trotzdem zwischendurch dann auch so leidenschaftlich. Also ich finde, das haben die Kandidatinnen und Kandidaten wirklich sehr gut hingekriegt. Also dieses kurze, prägnante Antworten auf Stichworte, Fragen, die sie wirklich vorweg nicht kannten und dann gleichzeitig aber auch die Dynamik zu entwickeln in den größeren Debattenthemen, sich auch mal einzumischen und sich ungefragt zu Wort zu melden und sich da so ein bisschen zu battlen. Das hat mich überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut, dass es funktioniert hat.
Ich war über die Disziplin überrascht. Das hätte ich nicht erwartet, dass sich alle so leicht führen lassen, weil da steht ja jetzt auch nicht die zweite oder dritte Reihe der Politik. Da stehen ja zum Teil auch Leute, die sehr versiert sind, sehr viel Erfahrung haben, auch in solchen Diskussionsrunden. Und das fand ich bemerkenswert und auch sehr sympathisch, ehrlich gesagt, dass die sich alle da dran die Regeln gehalten haben.
Ja.
Ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass ich mich gefreut habe, dass selbst News noch vorgekommen sind in dieser Sendung. Der Nachdruck, mit der Herr Kellner darauf bestanden hat, dass er schuld war, weil die Kommunikation und alleine die Kommunikation zum Heizungsgesetz nicht so ideal gewesen sei, das war schon neu, aber auch ein bisschen lustig.
Und wer die Live-Sendung verpasst hat, sie gibt es in der Mediathek. Man kann sie also vor der Wahl nochmal schnell eine Entscheidung für die eigene Wahl am Sonntag abholen. Vielen Dank für das Gespräch und jetzt
totale Entspannung für Sie und ja, toi toi toi, dann vielleicht, weiß nicht, wie schnell wieder so eine Sendung nötig sein muss, aber dann haben Sie ja schon ein Konzept, was sich bewährt hat. Dankeschön.
Und ein Team.
Als ich schon gehen wollte, nach der Live-Veranstaltung, nach meiner Umfrage und dem Interview mit dem Redaktions- und Moderationsteam, entdeckte ich noch in der RBB-Lachlounge ein immer noch bekanntes SFB- und RBB-Gesicht, das jedoch hinter die Kameras gewechselt ist.
Andreas Schneider von Schneider kommuniziert. Ich habe eine TV-Produktionsfirma, mit der haben wir heute als Dienstleister für den RBB die redaktionelle Betreuung dieser Sendung gemacht. Das heißt, die Gäste ausgewählt, die Themen ausgewählt. Ich habe während der Sendung die Sendung gefahren und den Moderatoren aufs Ohr gegeben und mit Thomas Baumann in enger Zusammenarbeit das gestaltet. Der RBB hat die Produktion gemacht und wir haben die redaktionelle Verantwortung.
Wer schon ein bisschen länger fernsieht, wird sie noch aus dem SFB-Fernsehen und dann aber auch eine gewisse Übergangszeit noch im RBB-Fernsehen kennen. Zusammen auch mit Anne Will, kann ich mich erinnern, Berliner Platz. Und
es gab mal ehrlich, es gab den Berliner Platz und klipp und klar. Das waren meine... Genau. Babys.
Also Sie bringen sozusagen Erfahrung aus Ihrem Fernsehschaffen mit in die Gegenwart. Worauf kam es Ihnen denn heute an? Also das war eine sehr hart getaktete Sendung. Ne?
Also wir wollten eine Sendung haben, die schon eine Geschwindigkeit auch hat. Also gerade bei den 7 Politikerinnen und Politikern, die jetzt in so einem Wahlkampf-Dauermodus sind, war die Idee, sie auch mal rauszulocken, mit Halbsatzergänzungen, mit Daumen hoch, Daumen runter, Elementen immer wieder neu zu fordern. Und das habe ich auch gemerkt, dass dann zum Beispiel Frau Waldstein ja auf die Frage nach Friedrich Merz wirklich mal eine Sekunde des Nachdenkens braucht. Das gelingt ja fast nie, dass ein Politiker mal eine Sekunde des Nachdenkens braucht, um eine Antwort zu geben. So eine authentischen Momente, die wollten wir heute auch erzeugen, um dem Zuschauer noch mehr als nur die, sagen wir mal, vorhandenen Informationen zu geben, die er schon hat. Er soll schon auch ein bisschen die Menschen spüren, die dort Politik für ihn in dieser Region machen. Und darauf kam es uns vor allem an und vor allem auf die Unterschiedlichkeit. Man sollte als Zuschauer erkennen, welche Unterschiede gibt es, nicht Gemeinsamkeiten, sondern Unterschiede bei den 7, die da heute waren.
Sie haben gesagt, Sie haben auch die Gäste ausgewählt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Unsere Gästeredaktion hat im Vorfeld überlegt, wer könnte eventuell in diesem Film eine Figur sein, ich sage mal bewusst Figur, die repräsentativ steht für das Pro und Contra, zum Beispiel zum Thema Zuwanderung oder bei den Fragen wie Ukraine-Krieg. Und dann haben wir versucht, Menschen zu finden aus der Region, die eine klare Haltung haben, die aber nicht Funktionäre sind oder Lobbyisten sind. Und das ist dann Aufgabe einer guten Gästeredaktion, rauszugehen, sich umzuhören, mit Leuten zu reden und jemanden zu finden, der mit uns reden will, in der Lage ist, im Fernsehen auch zu reden und der heute Abend dann auch noch bei uns sein kann.
Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, da waren ja auch einige so Handy-Videos, dann gab es auch professionelle Bilder in Anführungszeichen. Da wurde also nach dem Zufallsprinzip eher gecastet oder wie läuft sowas ab? Das muss man vielleicht mal doch ein bisschen erklären.
Ja.
Weil das ist ja dann doch Volkes Stimme zwar, aber ist das nun wiederum repräsentativ? Wahrscheinlich eher nicht.
Also Repräsentativität im Sinne einer empirischen Untersuchung, nein. Aber Repräsentativität im Sinne des Versuches, Menschen zu finden, die aus dem Alltag ihres Erlebens heraus uns Dinge mitteilen, das war es schon. Die Handyvideos zum Beispiel sollen eine bestimmte Ästhetik haben, nämlich die Ästhetik der Unmittelbarkeit. Da gibt's keinen redaktionellen Eingriff. Sie haben zu Recht gesagt, die normalen Matzen in Anführungszeichen werden von einem Autor gestaltet, der mit den Protagonisten, wie man das normalerweise auch macht, bestimmte Dinge zusammen überlegt und umsetzt. Während die Handyvideos wirklich die Menschen authentisch zeigen sollen mit ihrer Fragestellung, da halten wir nur, sind nur Dienstleister, der sozusagen das Handy draufhält. Die Menschen stellen aber in diesem Moment ihre authentische Frage. Und da war uns schon wichtig, Menschen auch zu finden, die nicht in das klassische Beuteschema von Talkshows passen, sondern Menschen, die ganz normale Erfahrungen haben, wie der Mann, der da sagt, ich habe hier meinen Gas- und Sanitärbetrieb, ich möchte arbeiten, die Bürokratie bremst mich, dann sitzt er da an seinem Schreibtisch, man kann sich genau vorstellen, das ist wirklich seine Lebenswirklichkeit. Und darum ging es mir schon, ein Stück Lebenswirklichkeit zu zeigen.
Sie werden die Diskussion verfolgt haben bei einigen Sendungen, dass möglicherweise ein Klatschgefälle beobachtet wurde. Aber Sie haben sich ja bewusst entschieden, diese Sendung mit Publikum zu machen. Ich sag mal, der einfachere Weg wäre gewesen zu sagen, wir machen das in Studioatmosphäre. Ne? Da kann man ja auch knallhart Daumen hoch, Daumen runter, 15 Sekunden antworten und Einspieler. Aber Sie haben sich entschieden für Publikum. Warum?
Weil wir mit den Bürgerfragen, die wir ja eingespielt haben, die eben ein Stück weit sozusagen nicht der Spontanität Ausdruck verleihen. Denn wir wollen nicht Leute überfordern in so einer Situation, sondern wir wollen schon den Versuch starten, zu sagen, ganz konzentriert eine Bürgerfrage. Die Reaktion aber, die wir dann im Studio erleben, auf diese Bürgerfragen in der Antwort der Politiker, die wiederzusehen bei Bürgerinnen und Bürgern, die hier sind, das finde ich halt ein spannendes Wechselspiel. Und es ist ein bisschen wie im Theater. Natürlich könnten Theaterschauspielerinnen und Schauspieler auch für sich spielen oder für eine Kamera. Aber sie spielen von einem Publikum anders. Es ist authentischer, es ist unmittelbarer. Und deswegen war es mir heute in so einer Sendung, die stark darauf abzielt, zu sagen, wir wollen auch viele Bürgerfragen hören, Bürgerinnenfragen hören, wichtig, auch Publikum dabei zu haben.
Wie ist das Publikum ausgewählt worden?
Also wir haben zum Teil einen Dienstleister, das ist eine Agentur, die sehr hochprofessionell seit Jahren Talkshows mit Publikum bestückt. Also da gehört Anne Will Maischberger, all die großen Sendungen dazu. Die haben eine langjährige Erfahrung, haben einen Newsletter, der rausgeht an viele interessierte Kreise. Da können sich Bürgerinnen und Bürger, die Lust haben, dabei zu sein, kostenfrei bewerben. So war das auch hier. Die haben da schon ihre eigenen Filter drin, im Sinne von, dass man nicht ein Gefälle bekommt eines bestimmten politischen Couleurs, alleine dadurch, dass sie immer nur ein oder zwei Karten rausgeben, alleine dadurch, dass sie keine Lobbyverbände ansprechen, gibt es da ein Korrektiv im weitesten Sinne. 100% auszuschließen ist natürlich nicht, dass der eine oder andere sich da reinmogelt, der auch eine eindeutige politische Überzeugung oder Agenda hat. Das Risiko muss man, glaube ich, gehen, sonst kann man kein Publikum einladen. Ich glaube, das darf ich mir erlauben zu sagen bei dem ZDF, wenn es denn so war, es ist natürlich ein Fehler, rein an einer Universität und dem OSI zu suchen und dann festzustellen, dass das OSI möglicherweise eine linke Universität ist. Das, wir beide sind lang genug in Berlin, hätte im Vorfeld jeder sagen können. Das ist vielleicht eine Schusslichkeit gewesen. Ich will da gar keinen Vorsatz unterstellen, aber ich hoffe, dass uns das heute gelungen ist, dass wir das besser gemacht haben. Und ich hatte jetzt auch, sage ich ehrlich, das Gefühl, auch in den Reaktionen des Publikums zu spüren, dass es natürlich Sympathien gibt in bestimmter Weise, aber keine komplette Parteiischkeit. Und das hatte ich jetzt auch in der Widerspiegelung der Gäste nicht erfahren, dass das vorkam.
Ich habe hier tatsächlich jemanden durch Zufall angesprochen, der meinte, er sei auf Einladung einer bestimmten Partei hier reingekommen. Er durfte mitkommen und er kritisierte genau das, dass er das Gefühl hätte, dass die eine Partei mehr Applaus bekommen hat als die andere. Aber man kann das in Sekunden ausstoppen. Das kennen Sie wahrscheinlich noch aus den 70er, 80er Jahren, dass man auch beim SFB damals sehr stark ausgewogen sein musste auf die Sekunden genau. Aber ist das möglicherweise ja auch ein Spiegelbild der Ergebnisse der Bundestagswahl, dass man gar nicht verhindern kann, dass eine Partei, die bei 30% des Mehrapplaus bekommt, dass eine, die möglicherweise gar nicht einzieht in den Bundestag?
Aber die Gefahr ist ja im Moment, dass wir bei einer Partei, die zum Beispiel über 20% vielleicht bekommt, oftmals nur eine 0,2 Resonanz im Publikum haben und wir da eine Repräsentativität nicht mehr herstellen. Das heißt, ich glaube, wir müssen mit allem aufpassen und vor allem müssen wir aufpassen, der Versuch der absoluten Ausgewogenheit, der funktioniert meiner Meinung nach nur bedingt. Wir sollten versuchen, unparteiisch zu sein. Wir sollten auch versuchen, repräsentativ zu sein. Aber komplett ausgewogen wird einfach schwer und ich bleibe dabei, wenn wir das rein von der KI gesteuert machen würden, hätten wir sicher hier ein absolut ausgewogenes, repräsentatives Publikum. Es wäre aber nicht authentisch. Und ich glaube, dass wir deswegen auch mutig sein müssen. Wir haben eine Sendung hier gemacht für den RBB als Produktionsfirma, die hieß, wir müssen reden. Wir sind raus auf die Straße. Wir haben einfach gesagt, jeder darf hier mitreden. Und das war ein wahnsinniges Experiment, weil das zum Teil natürlich auch Verrückte waren, die mit uns geredet haben. Das war für die Moderatoren eine Riesenherausforderung. Ich fand es aber ein absolut beispielhaftes Umgehen auch mit den Interessen von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, wir kommen nicht zu Wort. Die sind dort zu Wort gekommen. Das muss man kanalisieren. Da ist auch mal jemand aufgetreten, der dann im Nachgang von uns identifiziert, als rechtsradikal identifiziert wurde. Das muss man lernen, damit umzugehen. Ich glaube aber, wer nicht mutig ist im Fernsehen, macht einen großen Fehler, gerade im Talkbereich. Wir müssen den Mut bewahren, auch zu sagen, wir gehen auf bestimmte Risiken. Wir sollten nicht blauäugig sein. Und ich bleibe dabei, bei so einer Einladung hier, da muss ich schon überlegen, welche Quellen ich anzapfe und mit wem ich sozusagen sage, wen lade ich ein und wen nicht als Publikum. Und wenn ich im großen Stil nur eine Gruppe einlade, dann ist es auch klar, dass das für möglicherweise einen Schlag in die falsche Richtung bekommt.
Egal, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird, die Entwicklungen in den USA werden eine besondere Herausforderung sein. Und aus Sicht dieser Sendung hat Esther Simon wieder ihre Podcast-Empfehlungen am letzten Samstag des Monats zusammengestellt. Frei nach dem Motto, wer das Radio 1 Medienmagazin mag, der könnte auch Interesse haben für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Nicht ganze Staffeln, sondern einzelne Episoden, Esther. Diesmal aber mit dem Generalthema Elon Musk, aber nicht als Autobauer.
Nein, nicht als Autobauer, sondern als Besitzer von X und wie er mit sozialen Medien Einfluss auf den politischen Diskurs nimmt. Denn nachdem Twitter 2022 von Musk gekauft und in X oder X umbenannt wurde, hat sich einiges auf der Plattform verändert. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Desinformation und Hassrede stark gestiegen sind, was nicht zuletzt an der Entlassung von Content-Moderatoren liegt und an der Reaktivierung gesperrter Accounts, wie zum Beispiel dem von Donald Trump. Und während des US-Wahlkampfs hat Elon Musk mit X-Postings Trump unterstützt und auch auf den Wahlkampf in Deutschland hat Elon Musk versucht, Einfluss zu nehmen, indem er die AfD zentral herausgehoben hat und in ihrem Sinne eine Wahlempfehlung abgegeben hat. Und mittlerweile ist Musk ganz handfest in der Politik angekommen und geht als Kopf von Trumps neu geschaffenem Kostengremium DOGE, also dem Department of Government Efficiency, mit der Brechstange gegen US-Behörden vor. Ein guter Zeitpunkt also, die Entwicklung von Musk mit Hilfe von drei Podcast-Folgeempfehlungen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Empfehlung Nummer 1.
Und dann hören wir jetzt die Nummer 1, und zwar ist das OK America von Zeit Online. Hosts sind Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer. Der Titel Trump, Musk und der Coup der ersten 4 Wochen. Und damit zäume ich quasi meine Empfehlung von hinten auf, denn ich beginne mit Musks Einfallen als inoffizieller Kopf von DOGE in US-Behörden. Inoffiziell sage ich, weil die DOGE Executive Order keinen Verantwortlichen für die Behörde nennt und Musk laut dem Weißen Haus keine tatsächliche oder formale Autorität besitzt. Entgegen dieser Aussage kann man den Zeit-Podcast OK America hören, denn Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer beschreiben sehr gut, mit welcher Wucht Musk als wesentlicher Teil von DOGE die Aufweichung der Gewaltenteilung betreibt und ganze Behörden auflöst oder zumindest lahmlegt. Im Fall von USAID, die unabhängigen Medien in autokratisch geführten Staaten finanziell unterstützt haben, bedeutet dies, dass diese Unterstützung einfach wegfällt und die Organisation Reporter ohne Grenzen warnt zum Beispiel davor, dass die Arbeit von kritischem Journalismus in solchen Ländern gefährdet bzw. in Teilen unmöglich gemacht wird. Das allerdings, so klärt uns Klaus Brinkbäumer auf, sehen Trump und Musk natürlich ganz anders.
Die freie Presse leidet jetzt schon weltweit. Reporter ohne Grenzen klagt, viele klagen. Donald Trump und Elon Musk haben natürlich eine ganz andere Erzählung parat. Sie sagen, dass es gegen die Fake News Medien gehe, dass es gerade für eine freie Medienwelt stehe, dass all diese Gelder nur dazu gedient hätten, links verseuchte, das ist ihr Wort, ich scheue mich so, das auszusprechen, Medien zu unterstützen und dass das also sinnlos verbranntes amerikanisches Geld gewesen sei. Bei Narrativen sind wir immer, wenn wir über Donald Trump reden, hier auch. Seine Erzählung ist also eine ganz und gar andere.
Beim Stichwort Narrativ muss man bedenken, dass Musk mit seinem Social-Media-Megafon X nicht nur die Einschüchterung, die mit dem Abbau von Behörden einhergeht, lauter stellen kann, sondern er auch die Möglichkeit hat, Erzählungen zu rahmen und zu bestimmen. Um diesen Falschrahmung zu entgehen, kann man zum Beispiel diese Folge von OK America hören.
Empfehlung Nummer 1, Podcast OK America von Zeit Online. Die Hosts Rieke Havertz und Klaus Brinkbäumer. Titel Trump, Musk und der Coup der ersten 4 Wochen. Ausgabe vom 13. Februar 2025. Empfehlung Nummer 2.
Ja, meine Empfehlung Nummer 2 ist eine Folge des Podcasts Haken dran. Das ist ein Podcast der Computerzeitschrift CT. Und in dem Podcast wird mit wechselnden Gästen in die Welt der sozialen Netzwerke geschaut. Ehrlicherweise gibt es viele Folgen, die ich zu dem Thema Musk hätte empfehlen können, denn Musk, X und Doge fehlen in keiner der letzten Ausgaben. Aber in der Folge mit Dirk von Gehlen arbeitet der Host Gavin Kallmeier gut heraus, wie Musks System von Falschbehauptungen per X-Post gut funktioniert. Am Beispiel von einem angeblichen Millionenbetrug bei der Sozialmittelbehörde, die Doge aufgespürt haben will und die Musk per X breitenwirksam veröffentlicht. Es stellt sich dann zwar raus, dass es diesen millionenfachen Betrug so nicht gibt, sondern dies auf ein Problem mit der Programmiersprache der Datenbanken zurückzuführen ist. Aber das Thema ist dank Musks Reichweite ja gesetzt. Die Aufregung ist da und lässt sich schlecht zurückdrehen. Und Gavin Kallmeier fragt sich, wie man mit dieser Aufmerksamkeitsmacht, die da funktioniert, umgeht.
Aber was wäre ein guter Umgang damit? Also es ist am Ende ja das gleiche Flut, Zone with Shit. Also ich behaupte erstmal irgendwas und wenn es nachher falsch ist oder negativ, dann habe ich es ja trotzdem erstmal behauptet und bestimme die Diskussion. Was mich wirklich beschäftigt, was könnte man da machen? Also was ist denn ein Ansatz, damit anders umzugehen?
Ich fürchte leider, ja. Ich fürchte leider, solche Dinge zu ignorieren. Das Problem ist nur, wenn es keine Gatekeeper mehr gibt, keine Gatekeeper, die entscheiden, welche Medien jetzt eine große Rolle spielen, sondern hier der Mensch ist, dem das Medium gehört und der das Medium so umbauen kann, dass so viele Menschen sowieso schon benutzen, so umbauen kann, dass seine Inhalte da mit dem Faktor 1000 häufiger angezeigt werden als die anderer Menschen, dann klappt auch das Ignorieren nicht mehr so richtig. Vor allem klappt das Ignorieren aber leider auch nicht mehr so richtig, wenn der Mensch schon in einer Machtposition ist, in der jede Äußerung de facto Auswirkungen auf Menschenleben hat.
Die Frage, wie damit umgehen, bleibt zwar, aber wenn man Haken dran hört, kann man dieses System wenigstens durchschauen und setzt ihm nicht auf.
Podcast Haken dran von der CT, Host Gavin Kallmeier, Titel Ist Social Media noch zu retten? Gast Dirk von Gehlen, Ausgabe vom 19. Februar 2025. Die Empfehlung Nummer 3.
Die Empfehlung Nummer 3 ist eine Folge aus dem Podcast Das Thema von der SZ. Host ist hier Lars Langenau und der Gast ist Andrian Kreie. In dieser Ausgabe des SZ-Recherche-Podcast macht Andrian Kreie einen Rundumschlag, würde ich sagen, wer Elon Musk ist. Er beschreibt seine Biografie und beschäftigt sich mit den Firmen, die Musk neben X und Tesla ja auch noch besitzt. Und wenn man vorher den Okay America Podcast über Musk und Doge gehört hat, kann man von Firma zu Firma wunderbar die jeweiligen Behörden mitdenken, die jetzt eigentlich regulieren und kontrollieren müssten oder sollten. Darüber hinaus beschreibt Andrian Kreie die Entwicklung vom Obama-Unterstützer hin zum Trump-Unterstützer und Verbreiter von Verschwörungstheorien. Und auch Kreie stellt heraus, dass Elon Musk mit X ein Sprachrohr besitzt, das sehr wirkmächtig ist und das über die reine Anzahl der Nutzer hinausgeht.
Und was die Qualität von Twitter war und von X teilweise immer noch ist, dass dort Entscheider, Politiker, Prominente posten und diskutieren mehr als zum Beispiel bei Facebook, was eher so ein Volksmedium ist, und dadurch die Debatten dort viel weitreichender sind. Und vor allem Ex-Twitter wurde und wird immer stark von den Medien rezipiert und beobachtet und dann auch dadurch noch mehr verbreitet. Also es vergeht ja kaum ein Tag, an dem man nicht in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender hört, wie Politiker sowieso auf X, wie die Wissenschaftlerin sowieso auf X gepostet hat. Also da wird wirklich noch, das gilt als zitierfähiges Medium nach wie vor, überhaupt keine Frage.
Und auch hier kann man sagen, die Frage, wie damit umgehen, die bleibt. Aber fest steht, dass wir nicht nur im Zeitalter der Tech-Bros, sondern auch im Zeitalter der Aufmerksamkeitsmillionäre leben.
Podcast-Episoden-Empfehlung Nummer 3, das Thema von der SZ. Host Lars Langenau, Titel Elon Musk, Comeback des Sozialdarwinismus. Gast Andrian Kreie, Ausgabe vom 30. Januar 2025. Überall da, wo es Podcasts gibt und Dann sind wir mal gespannt, Esther, was im März auf deinem Plan steht. Bis dahin.
Bis dahin.
Radio 1 präsentiert eine etwas andere Wahlanalyse. Deutschland hat gewählt. Und jetzt der Radio 1 Kommentatoren-Talk. Am Montag, dem 24. Februar ab 20 Uhr live im Tippi am Kanzleramt auf Radio 1 und auf radio1.de. Und ab 22 Uhr im RBB Fernsehen. Wer sind die Gewinner und Verlierer? Wird Friedrich Merz wirklich der nächste Kanzler? Bleibt er bei seiner Absage an die AfD? Was wird aus Scholz, Habeck und Lindner? Und welche Koalitionen sind jetzt denkbar? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Michael Bröcker, Media, Anke Mürre vom Tagesspiegel, Markus Feldenkirchen von Der Spiegel, Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung und Hajo Schumacher, Publizist und Podcaster. Moderiert von Marco Seifert, satirisch untermalt von Florian Schröder. Radio 1, nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Im Podcast-Bonustrack nehme ich Sie mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1998. Auch dort lief das Medienmagazin am 22. Februar. Allerdings war das dem damaligen Sendeplatz geschuldet ein Sonntag. Radio 1 war auch 1998 in den Februartagen nicht nur wie gewohnt das Berlinale Radio, sondern berichtete auch von der Transmediale. Nicht aus dem Haus der Kulturen der Welt, wie seit Jahren schon, sondern noch aus dem ehemaligen Berliner Haus der jungen Talente, dem Podeville U-Bahnhof Klosterstraße. Die Internetadresse transmediale.de ist allerdings noch dieselbe. Was hat man nun vor 27 Jahren dort diskutiert? Man glaubt es kaum. Fernsehen und Videos im Internet und Mythos DDR und bundesdeutsches Fernsehen. Irgendwie ist die Zeit stehen geblieben, aber dann auch irgendwie nicht. Aber hören Sie selbst. Ausschnitte aus dem Radio 1 Medienmagazin vom 22. Februar 1998.
Transmediale 98. Festival zwischen Realität und Virtualität. Vom 12. bis zum 22. Februar. In Podeville, Klosterstraße 68 bis 70 in Berlin-Mitte.
Das Schwesterfestival sozusagen zur Berlinale ist die Transmediale. Die hieß früher mal Videofest, aber das war irgendwie wahrscheinlich nicht einprägsam genug. Jetzt muss man andauernd den Titel Transmediale erklären. Und dazu habe ich jemanden vor Ort, unseren Reporter Michael Röttger. Transmediale, das klingt ja sehr, sehr, sehr groß. Ist das Programmangebot tatsächlich so breit gefächert?
Ja, Jörg, also breit gefächert ist es in jedem Falle, aber ansonsten ist das Sympathische an diesem Festival, an dieser Transmediale eigentlich, dass es gar nicht so groß ist. Also so richtig voll war das Podeville eigentlich nie. Alles sehr übersichtlich, alles sehr familiär und ruhig, ganz im Gegenteil zum Gedränge, das man da in dieser Woche hier und dort in den Kudamm-Kinos erleben konnte. Zurzeit läuft gerade eine Veranstaltung, die sich, deswegen auch der Titel, eben nicht nur mit Videos beschäftigt, sondern in diesem Fall geht es um Fernsehen, interaktives Fernsehen. Internettaugliche Fernseher gibt es inzwischen und Computer, mit denen man fernsehen kann. Und nun also auch noch Fernsehen im Internet. Fernsehen im Internet, Mythos oder Chance, das ist der Titel der Veranstaltung, die gerade läuft. Die läuft dann übrigens noch so bis 16 Uhr, ist also durchaus noch sinnvoll, dorthin zu gehen, falls jemand in der Nähe wohnt. Da diese Veranstaltung nun aber gerade läuft, sprach ich vorher schon mit Sascha Zumbruch. Sascha Zumbruch ist Geschäftsführer von Contribnet, einem Berliner Provider. Fernsehen im Internet, braucht das denn tatsächlich irgendjemand?
Das weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich bin der Meinung, das nicht. Ich finde, man braucht es nicht, weil es gibt Fernsehen, es funktioniert ganz hervorragend und die Bandbreite, die man fürs Internet braucht, sollte man für andere Dinge verbrauchen.
Trotzdem seid ihr mit bei diesem Projekt beteiligt. Warum das? So nach dem Motto, es könnte ja doch was werden und dann ist es ganz gut, wenn man dabei ist?
Nein. Man muss dazu sagen, es geht bei diesem Projekt ja nicht um Fernsehen, sondern es geht darum, dass man Video über das Netz präsentieren kann. Das heißt, Video, Filme, die von Künstlern erstellt worden sind, einer breiten Öffentlichkeit vorstellen kann.
Aber das geht doch schon, also Videos im Netz sich zu begucken, also so holprige Avis, die findet man doch auf jeder zweiten Seite.
Ja, es geht nicht um holprige Avis, sondern bei der Technik, die hier eingesetzt werden soll, ist es prinzipiell möglich, über Reflektoren, das heißt Computer, die irgendwo im Netz platziert werden und Signale weiterverbreiten, eine Verbreitung zu realisieren, die qualitativ durchaus brauchbar ist, und als Datenstrom, als Stream, das heißt nicht als Datei, die man sich runterlädt, was ein AVI wäre, sondern als Datenstrom, in dem man sich als Rezipient einklingt. Das heißt, man, wie beim Fernsehen schon, man schaltet sich ein und kriegt dann mit, was gerade passiert. Also es ist schon ein bisschen analog zu Fernsehen. Das ist also nicht das, was so Real Video oder AVI oder sowas ist, sondern es geht wirklich um Programm.
Gibt es da schon irgendwelche Menschen, die derartiges anbieten?
Es gibt in Holland gibt es ein Projekt, und das ist auch die Software, die eingesetzt werden soll, von Matthei. Wir haben zusammen mit Matthei teilgenommen als deutscher Reflektor für die Übertragung des letzten Space Shuttle Starts. Der ist live im Internet übertragen worden. Das Ursprungssignal kam aus den USA von der NASA und ist übertragen worden. Wir haben den deutschen Part gespielt, haben sehr, sehr viele Zugriffe gehabt. Die Bild- und Tonqualität war schon sehr gut, war besser als bei diesen AVIs oder MPEGs, die man sich runterladen kann. Das Interessante ist, dass man zusammen mit einem anderen Tool, Speakeasy nennt sich das, kommt aus der Schweiz, von der ETH Zürich, synchron auch Tonübertragung machen kann.
Tja, und so weit muss man da eigentlich gar nicht gehen bis zur NASA. Schließlich gab es ja auch die Berlinale Pressekonferenzen live im Internet und Radio 1 schließlich und endlich auch. Aber man hat schon gehört, Fernsehen, ist es denn ein Fernsehen oder ist es nicht Fernsehen? Allein bei dieser Definition streiten sich die Diskutanten schon im Vorhinein. Es gibt auf jeden Fall eine interessante Studie, die aus den USA kommt und die jetzt auf dem Fest vorgestellt wurde. Und die besagt, da wurden Teenager befragt, worauf sie denn am ehesten verzichten würden, auf ihren Fernseher oder ihren PC. Und 70% würden sich gegen den Fernseher entscheiden. Insofern ist da schon für die Industrie Handlungsbedarf, irgendetwas zu machen, um mit dem Fernseher und dem Fernsehen nicht irgendwann hinten runterzufallen. Wenn Sie also wollen, einen Blick in die mediale Zukunft zu werfen, dann gehen Sie einfach ins Podewil in der Klosterstraße. Das können Sie übrigens den ganzen Tag noch machen. Heute Abend gibt es dann Herbert Feuerstein und Walter Kempowski, die über ihre Fernsehprojekte reden. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Herbert Feuerstein, der hat sich da sozusagen mit ein wenig exhibitionistisch Gehabe selbst filmen lassen zu Hause und seinem
Schlaf. Masochistisch ist
masochistisch, ja. Na, ein bisschen exhibitionistisch auch, denke ich. Ja. Währenddessen Walter Kempowski, ich glaube, der Mann hat also die schwerere Arbeit geleistet, sich irgendwie eine Woche lang oder gar einen Monat durch das deutsche Fernsehen gezappt hat. Und danach gibt es die lange Nacht der Videofilme, denn im Untertitel heißt die Veranstaltung Transmediale ja immer noch 11. Videofest. Und was es in dieser langen Nacht zu sehen, zu hören und zu erleben gibt, das zitiere ich einfach mal aus diesem Programm, weil es ist so wunderschön geschrieben. Sie wird eröffnet, die lange Nacht, mit der Preisverleihung, und dann startet die Nonstop-Videorausch, bis die erste U-Bahn fährt. Es ist die Nacht der Vorführer, sie zeigen ihre Lieblinge oder Arbeiten, die ihnen gegen den Strich gingen. Vielleicht sind sie irgendwann betrunken und das Programm wird chaotisch, oder jemand aus dem Publikum hat sie erfolgreich bestochen, um ein Video dreimal hintereinander zu sehen. Unten im Foyer feiern die anderen Mitarbeiter der Transmediale ihre Party oder auch nicht. Gäste willkommen oder auch nicht. Eine Nacht ohne Plan.
Und für alle Auswärtigen bleibt auf jeden Fall das Internet und hier die Adresse.
www.transmediale.de www.transmediale.de.
Ja, und wir werden noch mehr hören von Michael Röttger, denn die Transmediale ist mehr als nur Web-TV. Es geht auch um Fernsehgeschichte. Aber hier erstmal Filmgeschichte, Man in Black.
Transmediale 98.
Gestern wurde auf der Transmediale das Spannungsfeld zwischen Quote und Qualität ausdiskutiert, oder andersherum: Qualitätsfernsehen, Quotenkiller oder Straßenfeger. Transmediale, Michael Röttger wundert sich.
Ich finde ziemlich gewagte These, dass sich da nun
virtuelle Realitäten mit den Realitäten vermischen? Wo ist denn dieses Phänomen zu beobachten?
Also es geht in erster Linie darum, das Institut für Neue Medien hat ein neues Wort kreiert, um über diese Schnittstellen besser sprechen zu können, nämlich virial, was sich zusammensetzt aus real und virtuell. Wir haben auch einen ganzen Tag zu diesem Thema gestaltet hier, viriale Umgebung oder viriale Environments. Und es geht darum, dass sich die Schnittstellen, also die Mensch-Maschine-Schnittstellen und auch die beiden Welten immer weiter verdichten werden. Ein Beispiel von so einem virialen Objekt, Gebilde, Anwendung ist Geld. Es existiert in Form von Münzen, von Scheinen, von Scheckkarten, von Kreditkarten, von Kärtchengeld, Plastikgeld bis hin über E-Cash und Online-Banking zum Beispiel. Also es wird das Geld in allen möglichen Formen geben und auch immer dasselbe bedeuten. Das ist zum Beispiel eine dieser Anwendungen. Es wird auch sicher in Zukunft Möglichkeiten geben, Informationen von real existierenden Objekten digital abfragen zu lassen, sodass sie dann auch in virtueller Form wieder erscheinen, also in virtuelle Informationen übertragen werden. Ein weiterer Punkt sind auch zum Beispiel wissenschaftliche Untersuchungen, die also ihre Theorien umsetzen in Visualisierung, in Ästhetik und dadurch auch einen theoretisch existierenden Raum über virtuelle Theorien zu einem real werdenden Raum werden zu lassen.
Bei den beiden Beispielen, erstens Geld, zweitens Information, wären wir doch eigentlich an einem Punkt, der uns sagen könnte, dass es eigentlich nicht funktioniert. All dieweil sowohl Geld ist in den Netzen noch nicht hundertprozentig sicher. Bei Informationen das Nächste. Jeder kann irgendwelche Informationen, / Pseudo-Informationen ins Netz stellen. Und es ist inzwischen teilweise schon so, dass die Leute sie 1:1 als verbürgte Informationen wahrnehmen, die sind nicht verbürgt.
Wir versuchen natürlich im Institut für Neue Medien die Technik so weit einzusetzen, dass man darauf hinarbeiten kann. Viele Sachen, also gerade was Sie sagen mit der Bürgschaft oder Betrug in den Netzen, liegt zum einen daran, dass es noch keine sicheren Programme gibt. Die wird es wahrscheinlich nie wirklich bis ins letzte Detail geben. Aber viel liegt auch daran, was die Kapazitäten der Technik bieten zurzeit.
Viel spannender finde ich ja tatsächlich das Gebiet der Informationen, wo ich beobachte, dass das gerade auf dem Gebiet des Journalismus viel verändert. In den USA wahrscheinlich mehr als hier, aber auch hier, also weg von Recherche, sondern dass sich also eine neue Generation von Journalisten des Internets bedient als Recherchemittel, ohne zu begreifen, dass dieses Internet eigentlich als Recherche, nur als Erstrecherchemittel tauglich ist, da die Informationen, die dort stehen, zu einem großen Teil einfach nicht verbürgt sind.
Es gibt sehr wohl Möglichkeiten herauszufinden, was echte und was nicht echte Informationen sind. Genau dasselbe gibt es im Fernsehen auch. Man muss sich kundig machen, man muss es auch im Internet, man muss sich in allen möglichen Medien verschiedene Argumentationen einholen und die zusammensetzen und auf der Hut bleiben, wenn man so möchte, um die richtigen Informationen rauszusuchen. Das ist keine Frage, die die neuen Medien betrifft, sondern eine Frage der Informationspolitik.
Da hat sich also nicht nur Michael Röttger gewundert, sondern auch die ganze Hörerschaft, die aufmerksam zugehört hat. Das war natürlich nicht Quotenfernsehen, sondern das war die Realität und die virtuelle Gegenwelt. Und da wird man schon mal Opfer von virtueller Gegenwelt, wenn am Computer der Titel verrutscht. Ja, soweit also Nana Rüster vom Institut für Neue Medien von Frankfurt, aus Frankfurt am Main. Und wir bleiben natürlich heute bei der Transmediale und der angekündigte Beitrag kommt auch in der nächsten Stunde.
Transmediale 98. Festival zwischen Realität und Virtualität. In Podewil, Klosterstraße 68-70 in Berlin-Mitte.
Schenken Sie Ihrem Ohr eine Eintrittskarte
zur Transmediale 98 fürs Auge. Rund 300 Mal Video, Fernsehen und Multimedia von Machern aus 18 Ländern. Fürs Hirn. Informationen, Diskussionen und Ausstellungen rund um die neuen Medien. Transmediale 98. Festival zwischen Realität und Virtualität. In Podewil, Klosterstraße 68-70 in Berlin-Mitte.
Und das bis zur ersten Früh-U-Bahn am Montag heute noch. Dann ist auch dieses Festival vorbei, das Schwesterfestival der Berlinale. Und ein Thema am Freitag war, was bleibt? Was bleibt zum Beispiel vom Fernsehen der DDR? Ähnlich wie beim Hörfunk oder auch beim Film ist das ja eine Kunstform, die ein Kontinuum aufweist. Also Anfang, Ende und dann ist es weg für immer. Vielleicht, wenn man es nicht nochmal in endlichen Wiederholungen oder unendlichen Wiederholungen vorgeführt bekommt. Aber die Frage, was bleibt im Gedächtnis der einzelnen Rezipienten? Und da hat das Podewil einen ganz interessanten Halbstundenfilm angeboten am Freitag mit Ausschnitten, die ich jetzt hier ganz kurz nochmal kompiliert habe. Aus Krupp und Krause zum Parteilierjahr. Eine Sendung Wege übers Land. Wer kennt das nicht? Mit Manfred Krug zum Beispiel in der Hauptrolle. Mode und Musik mit Frank Schöbel. Der große Sport mit Lutz und Liebe, Prisma, Wettlauf mit der Zeit, das alles kleine Fitzelchen. Und wer zu den Ländern gehört, die das DDR-Fernsehen der Zeit nicht empfangen konnten, die können sich jetzt einfach mal ein kleines kollagiertes Bild machen, wie DDR-Fernsehen ungefähr geklungen hat, wie es aussah. Ja, da hätte man tatsächlich ins Podewil gehen können. Anschließend eine ganz kurze Gesprächsrunde mit Georg Langerbeck. Er ist der Chef der Ex-1199-Jugendsendung des DDR-Fernsehens und Julia M. Nowak, die den Halbstundenfilm konzipiert hat und auch die Redaktion hat, im Gespräch mit Volker Lilienthal vom Evangelischen Pressedienst. Aber zunächst erstmal hier die ganz kleinen Fitzelchen DDR-Fernsehen.
Meine lieben Jungs und Mädels, hier ist der Deutsche Fernsehfunk mit Kulturnachrichten. Jetzt wird's ernst, richten sich drauf ein.
Keine Angst, ich mach's kurz. Kollegen, ich kann euch an diesem ersten Arbeitstag nichts versprechen als Mühe und Schweiß. Bauen wir uns endlich unser eigenes Haus. Ein Haus ohne die verdammten 3 Ks. Ohne Krise, ohne Krieg, ohne Krupp.
Ein erschütterndes Dokument. Geschichtliches Dokument, was der Imperialismus in der Menschheit und unter der Menschheit angerichtet hat. Dieser Imperialismus, dem das Wort Freiheit und Demokratie wie Speichel aus dem Munde trieft. Und jetzt ist es Ihnen verständlich, warum dieser große Aufbruch, diese Eruption, dieser revolutionäre Prozess über Kontinente rast, über Asien, Afrika, Lateinamerika, wie das Kolonialjoch zerbricht und die Morgensonne einer neuen Freiheit und nationalen Unabhängigkeit auf alle Kontinente übergreift.
Ah, der Herr Bürgermeister. Was gibt's?
Recht schönen guten Morgen. Sie sind enteignet. Im Namen der Arbeiterklasse...
Sie können mich mal am Arsch lecken, mitsamt Ihrer Arbeiterklasse.
So nicht, junge Frau. Sehen Sie mal, die Sache ist so. Sie und Ihresgleichen haben mich und meinesgleichen in die KZs und in die Zuchthäuser geschleppt, als Sie an der Macht waren. Jetzt sind wir an der Macht. Wir arbeiten nicht auf Ihre Tour. Die Arbeiterklasse ist höflich und freundlich. Im Allgemeinen. Ich habe für Sie Quartier gemacht in Herzberg. Stube, Kammer, Küche.
Jetzt hätten wir beinahe vergessen, euch zu begrüßen. Das holen wir sofort nach, und zwar musikalisch mit...
Mode und Musik.
Naja, technisch hat ja alles geklappt. Und dass es auch weiterhin klappt, dafür sorgt heute das Zentrum Warenhaus Berlin.
Ich bin aus der Jugendbrigade Ernst Thälmann der Gardinenabteilung des HO Warenhauses und wir haben uns verpflichtet und uns zum Ziel gesetzt, die beste Verkaufskultur als Ehrensache anerkannt. Und ich wünsche, dass alle Verkäuferinnen in der ganzen Republik, dass alle Verkäuferinnen in der ganzen Deutschen Demokratischen Republik sich das gleiche Ziel setzen.
Also das gleiche Ziel, beste Verkaufskultur, Ehrensache. Vielen Dank und hier ist Ihre Verpflichtung. Wir nehmen Sie mit. Schönen Dank.
Käseja, 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 davon ist wie immer jede Menge da. Harzer Roller, Parmesan und auch der gute Camembert. Käseja, denn den liebe ich so sehr.
Eine Schülerin, in deren Zeugnis 18-mal die Note sehr gut und 3-mal die Note gut erscheint, hat die Abschlussprüfung der 10-klassigen Polytechnischen Oberschule nicht bestanden. Der Grund? Turnen 5. Ungenügend. Die Meinung des Stadtschulrats?
Es handelt sich um eine Unterschätzung der sozialistischen Körpererziehung.
Ist das erwiesen?
Kann so ein kleines Land wie die DDR, wird mancher fragen, eine so große wissenschaftliche Leistung vollbringen? Die Entwicklung des Megabit innerhalb von 2 Jahren ist auch international spitze. Und alles, was drinsteckt, kommt aus der DDR.
Damit verwirklichen wir einen Teil der Beschlüsse des 11. Parteitages. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung.
Eure Leistungen sind ein überzeugender Beweis dafür, dass die Deutsche Demokratische Republik auch künftig ihre Position als entwickelndes Industrieland behauptet.
Hier ist ganz groß dieses Megaprojekt gezeigt worden. Dazu muss man wissen, dass diese Übergabe eigentlich nicht mehr hätte stattfinden können, denn das, was Sie da gesehen haben, war nicht mehr der Chip, das war ein Ersatzmodell. Das einzige echte Stück ist verloren gegangen, und zwar auf der Fahrt im Fahrstuhl im Staatsratsgebäude meines Wissens. Daraufhin hat Honecker also wohl einen Wutanfall bekommen, hat also dem Biermann mit fristloser Entlassung gedroht und außerdem gesagt, er sagt diesen Fernsehtermin ab, und dann ist irgendwo, also ein Stückchen Plaster und ein bisschen Metall dieses Dings quasi nachgebaut worden und da übergeben worden, damit man wenigstens also dieses Unikat vorzeigen konnte. Von dem übrigens später gesagt wurde, es sei nie funktionstüchtig gewesen.
Also eine absolute Fälschung, eine Täuschung, exakt.
Dieses Format ist dann auch noch auf der Leipziger Dockwoche zum Amüsement der meisten Zuschauer gelaufen, was natürlich zu der Zeit in den 80er Jahren schon ein absoluter Fauxpas war. Aber so wichtig war dieses Stück für die Führung, dass sie es tatsächlich in die Welt schreien wollten.
Ja. Ästhetik des schönen Scheins oder angewendet auf das politische System auch totalitäre Täuschung. Was sagt denn nun diese Zusammenstellung aus über den Alltag des damaligen Fernsehmachens?
Also ich fange vielleicht mal an. Aus meiner Sicht, ich denke, das Typische am DDR-Fernsehen jetzt mit Sicht von heute ist, dass es genauso schizophren war wie die Gesellschaft insgesamt. Vielleicht als Anekdote noch, wir haben in diesem außenpolitischen Magazin Objektiv 1988 einen Bericht über die Solidarność gebracht, einfach eine Dokumentation. Wir hatten Zuschauerfragen, was ist das eigentlich, wie hat sich entwickelt. Wir haben den gesendet, noch am gleichen Abend, ich war sozusagen der Chef vom Dienst, habe den Anruf bekommen aus dem Komitee, möge am nächsten Tag erscheinen, meinen Ausweis abgeben. Und es war für mich, der ich 28 Jahre alt war, gerade mal 3 Jahre im Fernsehen, war das schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube. Und am nächsten Morgen bin ich noch in die Redaktion, um mir noch ein bisschen Beistand zu holen einfach. Und wie ich reinkomme, klingelt dort das Telefon, die Sekretärin erbleicht und sagt Politbüro. Und macht so, wir gehen in den Nebenraum, wo du hier stellst. Dann meldet sich das Politbüro-Mitglied Kleiber, der war so für Wirtschaftsfragen verantwortlich, und sagt, er möchte sich bedanken. Das wäre der erste Beitrag im DDR-Fernsehen, also der aus seiner Sicht seriös war und informativ.
Frau Nowak, nun bestand das Programm des DDR-Fernsehens ja eben nicht nur aus Politik, nicht nur aus Propaganda, sondern auch aus Unterhaltung. Für meinen Eindruck, es ging darum, den Zuschauern ein Gefühl des Sich-Wohlfühlens in der DDR zu vermitteln. Und offenbar haben die damaligen Fernsehmacher auch immer in den Westen geguckt, weil es ist doch klar erkennbar ein Ehrgeiz, mit westlichen Standards mitzuhalten.
Ja, aber da würde ich sagen, das ist eher eine Fehleinschätzung. Erstaunlich im Unterhaltungsbereich ist eben, dass es wirklich zahlreiche eigenständige Formate gab, wo ich jetzt kein direktes Pendant gesehen habe. Ich würde eher sagen, jetzt mit dem Herzen dabei wurde remaked durch die Privaten. Da waren aber tatsächlich herausragende auch Stars, die aufgetreten sind. Und tatsächlich war es auch so, dass man versuchte, diese große Gemeinschaft mit diesen Shows zu binden, was auch über weite Strecken gelungen ist.
Transmediale 98, präsentiert von Radio 1.
Ein Original-Motion-Picture-Soundtrack aus dem Film Hearts of Fire. Zurück aber zum Fernsehen. Was bleibt eigentlich vom bundesdeutschen Westfernsehen? Auch das war auf der Transmediale zu sehen in einem Zusammenschnitt der Palazzo-Redaktion, das Medienmagazin des westdeutschen Fernsehens, und auch in einer Art Preview-Veranstaltung, denn Premiere hat auch sich dieses Themas angenommen. Premiere, ein Privatsender, hat nicht etwa die private eigene Geschichte versucht zu verfeaturen, sondern auch versucht, sich ins öffentlich-rechtliche Becken zu begeben. Diese Sache wird im Mai veröffentlicht werden über Premiere, ob verschlüsselt oder unverschlüsselt. Das war alles noch nicht herauszubekommen. Wir werden dann zum gegebenen Zeitpunkt darauf zurückkommen. Aber was bleibt nun vom bundesdeutschen Fernsehen, Westfernsehen, je nachdem, von wo aus man dies betrachtet? Wir haben einfach mal Friedrich Küppersbusch gebeten, sich zu erinnern, mit welchen Sendungen er sozialisiert wurde.
Ein düster, feuchter Winternachmittag graulte meinen Sohn, damals 3, und mich in die grimmige Gemütlichkeit des Fernsehzimmers, eine seiner ersten Sitzungen vor dem Gerät. Zu sehen ist ein Bericht über Landwirtschaft, eine Kuh auf einer Wiese, Schnitt, ein Bauer geht über einen Feldweg. Halt, ruft mein Sohn, und wo ist die Kuh jetzt? Vielleicht kann man mehr über Fernsehen sagen, aber Klügeres kürzer wohl kaum. Meinen wichtige Medienprofessoren etwa etwas anderes, wenn sie ihren Büchlein Titel geben wie »Die Schreinemarkerisierung des Fernsehens«? Wo ist die Kuh jetzt? Mein Sohn ist bei mindestens gleicher Intelligenz also deutlich unschuldiger als jene Forschungsbeamten, die stets finden, was sie suchen. Und da sie immer alles scheiße finden, wissen wir jetzt auch, was sie suchen. Ich selbst hassliebe Hallenhandball. Wallau, Weiche Hande wird Gummersbach, das kam sonntagsabends in der Sportschau und roch nach Medizinball und schmeckt noch heute nach Jägerschnitzel mit Tränen. Jetzt ist das Wochenende definitiv vorbei, morgen ist wieder Schule, gleich wird Vater sagen, wenn er mit dem Essen, Mama soll sich heute schließlich mal ausruhen, von der Pommesbude kommt, ab ins Bett. Flipper dagegen, mein tatsächlich erstes Fernseherlebnis, samstags mittags, was guckt ihr euch das in der Kiste an, draußen ist schönes Wetter. Später durch den Türspalt Belfigur, eine Vorabend-Horrorserie, hatte das alterstypische hinter der Tür und unterm Bett gucken, ob da nicht doch vielleicht ein Monster liegt, zur Folge, dass unsere Großeltern noch von Hänsel und Gretel bekommen haben mögen. Nein, das ganz und gar und roh unschuldige Fernsehinitiationsritual finde ich nicht in meinen Erinnerungen. Selbst gesunde Vollwertschnitten wie Dokumentationen über das Dritte Reich sind daumendick mit Karies erzeugendem Nussschmier bequast. Denn das nichts als liebgemeinte »Kinder, ihr sollt sehen, wie das war, schaut euch das mal an« hieß für uns nur »Geil, wir dürfen gucken, es kommt was über Nazis«. Diese Zweiteilung, diese Schizophrenie, dieses Gucken und doch gleichzeitig das Gucken irgendwie entschuldigen müssen, das ist die Ursache für ganz schreckliche Phänomene, zum Beispiel für Fernsehkritik. Oder Fernsehmacher. Mit 16 spielte ich dann selber Hallenhandball, aber mit 19 schrieb ich mich in Journalistik ein. Und mit 36 mitverantworte ich nun den Weg einer neuen, hoffnungsvollen Blüte vor das Gerät. Und die Lehre aus meiner Fernsehsozialisation kann doch nur heißen, gucken ohne Auflagen, glotzen ohne Grübeln, guter Empfang ohne schlechtes Gewissen. Dergestalt vorbereitet gab ich meinem Sohn abends beim Zubettgehen eine stattliche Erklärung ab, anschaulich und leicht fasslich zugleich, über die mysteriösen Vorgänge im Schneideraum, die abenteuerlichen Mächte in einer Kamera, kurz darüber, wo die Kuh jetzt ist. Er ist an dem Abend früh eingeschlafen.
Nach Soundtracks aus Christiane F., vier Kinder vom Bahnhof Zoo mit David Bowie, nun der Winterschläfer von Barbie Loon. Ja, und jetzt ist natürlich wieder das dran, wovon ich vorhin gesagt habe. Und zwar die stellvertretende Frage an alle Beteiligten von Michael Röttger, die vorhin nicht beantwortet wurde, aber jetzt beantwortet wird.
Ist eigentlich Qualitätsfernsehen? Schon bei dieser Fragestellung sollte man meinen, scheiden sich Öffentlich-Rechtliche von werbefinanzierten Geistern. Für Dieter zur Straßen von Sat.1 ist Qualität gleich Quote.
Qualität ist für mich nichts Artifizielles, was die Kritiker begeistert und den Zuschauer eher müde weggucken lässt, sondern die Qualität eines Films, die zeigt sich auch daran, dass die Zuschauer darüber diskutieren, dass sie Impulse kriegen, dass sie gepackt werden von dem Stoff. Und wenn diese Qualität da ist, dann stimmt auch die Quote. Es ist tatsächlich in der Regel so, dass sich auch Qualität dann durchsetzt, also ich sag mal diese populäre Qualität. Und wir sehen das ja an unseren Programmen, von Kommissar Rex bis hin zu unseren TV-Filmen wie Sarge, die ja jetzt für den Grimme-Preis nominiert worden sind. Das sind keine künstlerisch hochgestochenen Kritikerfilme. Und trotzdem stimmt die Qualität, denn sonst wäre die Grimme-Nominierungskommission ja nicht so weit gegangen. Und die Quote stimmt auch. Und das ist der Weg, den wir beschreiten wollen.
Peter von Rüden, Arte-Beauftragter des NDR, warnt vor einer Überbewertung von Einschaltquoten. Der Zuschauer, das unberechenbare Wesen.
Sie können sehen, dass Qualitätsprogramme Quoten machen. Sie können auch sehen, dass Qualitätsprogramme schwierig sind in der Quote. Sie können sehen, dass Programme, die ich persönlich nicht für Qualitätsprogramme halte, ein absoluter Flop sind in der Quote. Manchmal sind sie auch erfolgreich. Also ich denke, da muss man genauer hingucken, wenn man das Verhältnis zwischen Quote und Qualität genauer beschreiben will.
Was ist nun Qualität? Wie auch im öffentlich-rechtlichen System die Qualitätsanforderungen einem stetigen Wandel unterworfen sind, ist wohl am besten bei den dritten Programmen zu beobachten. Einst gegründet als hochkulturelle Inseln für eine qualifizierte Minderheit, beziehungsweise in Bayern gar als Bildungsprogramm, sind die dritten inzwischen zu Vollprogrammen gewachsen. 1986 legte Heinrich Brillor vom NDR eine 240-minütige Geschichte des dritten Programms vor. Gestern in Ausschnitten gezeigt und mit Erheiterung zur Kenntnis genommen. Walter Jens vor der Kamera mit einer Wandtafel und einem Stück Kreide bei der Analyse eines Gedichts. Die dritten Fernsehprogramme als Nebenast der dritten Hörfunkprogramme. Fernsehen reduziert aufs Wort mit spürbarer Verachtung fürs Bild. Peter von Rüden zur gegenwärtigen Definition der Rolle der Dritten.
Also die dritten Programme sind sicher eher Vollprogramme geworden. Das heißt, sie bedienen alle relevanten Programmsparten. Aber sie sind Vollprogramme mit anderen Anteilen als etwa ARD und ZDF. Sie haben immer noch einen höheren Anteil an Zielgruppenprogrammen als ARD und ZDF haben. Das ist nach wie vor so. Das heißt, sie bedienen in bestimmten Programmlöchern, in bestimmten Programmsparten immer noch Minderheitenbedürfnisse. Nicht mehr so viel wie früher, das ist ganz klar. Aber ganz ist dieser Auftrag nicht vorbei.
Ob nun Minderheiten- oder Massenprogramm, auf jeden Fall Qualität, und da sind sich alle von Dreisat bis Sat.1 einig, kostet Geld. Dieses Geld ist knapp bei den Öffentlich-Rechtlichen genauso wie den Privaten. Das führt dazu, dass bei großen Fernsehproduktionen Kooperationspartner auch schon mal im jeweils anderen Lager des dualen Systems gefunden werden. Unlängst geschehen bei einem Fernsehspiel, für dessen Finanzierung sich Premiere mit dem NDR verbündete. Von einer zunehmenden Banalisierung des Fernsehangebots jedenfalls wollte niemand etwas wissen. Die Privaten sind durch die inzwischen gewachsene Konkurrenz in den eigenen Reihen gezwungen, sich mit Eigenproduktionen von den Abspielkanälen US-amerikanischer Massenware abzugrenzen. Und die Öffentlich-Rechtlichen sprechen gemäß des Mottos Qualität setzt sich durch von einer Renaissance für ARD und ZDF.
www.transmediale.de www.transmediale.de www.transmediale.de.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist das Medienmagazin-Abo in der ARD-Audiothek. Und nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn Sie live am Radio dabei sind. Immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.